sprechen wir darüber mit dem Politikwissenschaftler Professor Thomas Jäger von der Uni Köln. Einen schönen guten Tag, Herr Jäger.
Einen schönen guten Tag, Frau Gebele.
Wie realistisch ist es denn, dass von diesem Gespräch wirklich auch ein neuer Impuls für ein Ende des Kriegs ausgeht?
Das ist weniger wahrscheinlich, als dass ein deutlicher Impuls für die Unterstützung der Ukraine ausgeht. Und so die Logik dahinter, dass man Russland damit signalisiert, die Unterstützung wird weiter anhalten, sie wird über mehrere Jahre geplant, um in Russland die Kalkulationen zu verändern, nämlich dort den Gedanken auszulösen, wir werden das am Ende so nicht durchhalten können, wie das derzeit ist. Insofern ist das ein Zweischritt, wenn man so will, den die NATO hier gehen möchte. Und man wird sehen, ob es genau zu den Verabredungen kommt, die jetzt eben schon genannt werden, dass man auf 2 Jahre hin jeweils 70 Milliarden mobilisiert, um die Ukraine militärisch zu unterstützen.
Das ist ein Schritt, den die NATO-Verbündeten gehen wollen. Aber haben die Partner da auch die USA mit im Boot, also den US-Präsidenten?
Das ist die große Frage und das ist überhaupt die Frage, die hinter diesem Gipfel steht, der ja sozusagen begleitet den Transformationsprozess der NATO, aus dem sich die Vereinigten Staaten Stück für Stück zurückziehen, etwa die Hälfte der Fähigkeiten aus der NATO abziehen wollen. Und die große Frage ist, wie diese Fähigkeiten ersetzt werden können, ob die Europäer die ersetzen kann. Das Pentagon sagt, ja, eigentlich sind wir schon soweit, die Europäer können das. Der Generalsekretär der NATO sagt, ihr träumt alle, wenn ihr denkt, dass wir das ersetzen können. Das geht auf längere Zeit nicht. Und das findet sich in dem Kommuniqué, soweit es bisher bekannt ist, wieder in der Formulierung, dass Russland als eine langfristige Bedrohung der euroatlantischen Sicherheit betrachtet wird. Wenn das so verabschiedet würde, dann wäre das eine Kehrtwende der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik der letzten Monate. Dann würde das eher dafür sprechen, dass man diesen Transformationsprozess gemeinsam plant, dass also die USA nicht ruckweise sich herausziehen, egal was in Europa ist, sondern dass man das sukzessive plant. Und das ist die große Frage, die dahinter steht. Da spielt dann auch wiederum die Ukraine eine große Rolle, denn die ist inzwischen als ein wichtiger Sicherheitspartner mit dabei und nicht mehr nur als ein Almosenempfänger.
Da spielt die Ukraine eine wichtige Rolle. Und da werden ja eben alle auf dieses Gespräch schauen zwischen Trump und Zelensky. Was denken Sie denn, geht es dem US-Präsidenten da am Ende wirklich um eine Friedensvermittlung oder will er dabei vor allem die amerikanische Macht demonstrieren?
Na, er will zeigen, dass er diesen Krieg beenden kann. Das ist ja etwas, was er sich immer wieder vorgenommen hat. Das ist jetzt in den Hintergrund getreten durch den Krieg gegen den Iran. Aber das würde Trump gerne tun, vor allem, weil Russland ihn mit Geschäften lockt. Und das ist etwas, da ist er dann auf einmal sehr schnell unterwegs und versteht das sehr rasch. Aber Trump versteht eben auch, dass sich die Gewichte im Krieg deutlich verschoben haben. Das ist ja nicht lange her, als er Zelensky gegenüber großmäulig im Oval Office sagte, er habe keine Karten. Und jetzt sieht man, dass Zelensky Karten hat und dass die Ukraine die sehr geschickt ausspielt und dass Putin unter Druck ist. Und so wenig Trump vom militärischen Geschehen versteht, was ihn nicht wirklich interessiert, so sehr versteht er, wenn es in einer Gesellschaft kein Benzin gibt und was das bedeutet. Und dass Putin das eben nicht regeln kann, sondern hier darauf angewiesen ist, in irgendeiner Art und Weise jetzt Energie zu importieren und eben nicht weiter zu exportieren. Also für Trump haben sich die Gewichte hier verschoben. Inwieweit sich das umsetzen lässt, das ist eine große Frage, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen.
Die Gewichte haben sich verschoben. Sie sagen, Zelensky hat Karten. Was heißt das denn dann ganz konkret für den Verhandlungsspielraum vor Ort für Zelensky?
Na, Zelensky hat vor allem auch deshalb Karten, das muss man hier noch ergänzen, weil auf einmal die Ukraine nicht mehr nur der Empfänger von Rüstungsgütern ist, sondern nicht nur europäische Rüstungsunternehmen, sondern amerikanische Rüstungsunternehmen auch mit der Ukraine kooperieren wollen, weil die Ukraine etwas kann und etwas weiß, was die amerikanischen Unternehmen nicht können und nicht wissen, weil die Ukraine bestimmte Waffen und Munition erproben kann in einer Art und Weise, weil sich der Modernisierungszyklus gerade im Drohnenkrieg von Monaten auf Wochen und Tage hin verschoben hat. Das heißt, die Ukraine ist ein sehr interessanter Partner geworden. Und Russlands Versuch, der ja in Alaska unternommen wurde, Trump dazu zu bringen, die Ukraine auszuliefern, der Ukraine die Bedingungen zu diktieren, weil die Ukraine eben von den USA so abhängig gewesen ist, dass die Ukraine diese Bedingungen hätte akzeptieren müssen. Dieser Versuch ist gescheitert. Wo jetzt ein Kompromissraum liegen soll, das ist die große Frage. Aus Moskau kommt die Antwort, es gibt keinen Kompromissraum. Und aus der Ukraine hält man sich bedeckt, weil man selbstverständlich vor den Verhandlungen die Position nicht öffentlich darstellt. Aber aus Russland gibt es jedenfalls kein Anzeichen dafür, dass sich die Kriegsziele geändert haben.
Herr Jäger, ich danke Ihnen für Ihre Einordnung und den Ausblick auf den NATO-Gipfel. Und viele Grüße.
Sehr herzlichen Dank Ihnen, Frau Gebele.